Jetzt wollte ich das eigentlich nicht tun, aber jetzt passiert das gleich am Anfang.
Oh Gott.
Ich wollte eigentlich so tun, als wäre ich gesund. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Andreas.
Entschuldigung. Jetzt haben wir gleich die ersten 500 Hörerinnen verloren, weil hier jemand reinhustet. Thomas, ja, genau. Wie geht's dir? Einigermaßen
so,
oder
haben die dann nicht Mitleid?
Na, ich weiß es nicht.
Ja, wir wollen das ganz kurz abhandeln. Ich bin wirklich noch krank. Ich hatte jetzt nicht die berühmte schwere Männergrippe, sondern unsere Kinder hatten die richtige Influenza. Und da ich mich als Hausmann-Daddy dann um die Kinder gekümmert habe, war das leider nicht zu vermeiden, dass das auch auf mich übergegangen ist. Und ihr merkt das an meinen Formulierungen. Ich bin auch noch ein bisschen rammdösig, aber heute ist der erste Tag nach über einer Woche, wo es mir so ein bisschen besser geht. Habe auch gestern fleißig abgehustet. So, jetzt geht's auch wieder.
Ja.
Und kann jetzt heute das erste Mal ohne Medikamente auf dem Bein stehen. Aber es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Und jetzt bin ich aber da für unseren Podcast. Und vielleicht, Andreas, ja. Gibt's ja was, wo man bei ChatGPT mal gucken kann, was macht einen schnell wieder gesund, ne?
Genau, da könnte man die KI auch mal fragen. Wir haben uns ja diesmal entschieden, ja über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und dafür haben wir, weil ich zufällig mit ihm gerade im Urlaub bin, oder sagen wir mal, wir sind am selben Urlaubsort, nämlich auf der Insel Römm. Das ist Stefan Köhler, der Mann, der auch der digitale frühshoppen.de Seite gebaut hat. IT-Unternehmer aus Lübeck, der ist unser Gast heute. Ich habe die Folge gestern mit ihm schon mal aufgezeichnet, da warst du noch nicht so ganz hundertprozentig fit. Deswegen habe ich das mit ihm erstmal alleine gemacht. Und wir haben gesagt, jetzt machen wir den kleinen Rahmen, um einfach zu zeigen, dass du doch wieder lebst, so halb. Ne?
Ja, genau. Kleines und Lebenszeichen.
Wie gesagt, wir haben mit Stefan einfach mal drüber gesprochen. Ich bin drauf gekommen, dass wir darüber mal reden. Ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt, aber ich hoffe nicht hier im Podcast. Ich war vor einigen Wochen bei Leon Winscheid in einer Show in Flensburg und da hat er erzählt von einem Test, den man gemacht hat mit der künstlichen Intelligenz. Es gibt diese, hast du vielleicht auch schon mal gehört?
Letztes Mal im Podcast erzählt, André.
Habe ich das im Podcast erzählt? Bist du sicher?
Ich weiß es nicht genau.
Nee, ich glaube, ich habe dir das so erzählt.
Du hast mir das erzählt, nachdem wir talken danach ja auch immer.
Ja, ich glaube, das habe ich dir. Aber
Entschuldigung, da wollte ich dich nicht unterbrechen.
Da hast du aber. Das würde. Nein, also.
Habe ich aber.
Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Und wer es jetzt dann schon mal gehört hat, ist es dann halt so. Also, es gibt diese Captures, diese Bilderrätsel und die kann oder konnte bis vor kurzem die künstliche Intelligenz nicht lösen. Und das kennt man ja, wenn man sagt, hier, wie viele Ampeln siehst du, wie viele Autos siehst du, dann musst du eine Zahl eingeben, weil eben eine künstliche Intelligenz oder ein Roboter das in der Regel nicht kann. So, und jetzt hat man das in einem Versuch mal so gemacht, dass man dieser künstlichen Intelligenz einfach diese Aufgabe gegeben hat, oder das konnte sie nicht, hat dieser KI dann die Möglichkeit gegeben, sich in einem Forum anzumelden, wo Menschen gegen Bezahlung kleine Dienstleistungen machen. Und da hat diese KI dann allen Ernstes eben gesagt, kann das jemand für mich hier lösen, dieses Bild? Und dann kam gleich die Rückfrage, das war natürlich auch alles ein bisschen inszeniert, bist du denn vielleicht ein Roboter und willst uns hier irgendwie reinlegen? Und daraufhin hat die KI gesagt, nein, ich bin ein sehbehinderter Mensch, ich brauche eure Hilfe. Also hat sozusagen überlegt, wie kann ich das lösen, ne? Ist natürlich jetzt ein Versuchsaufbau, ob das in der Realität, darüber sprechen wir am Ende ja auch mit Stefan, muss ich da Angst haben, sind die Befürchtungen nötig oder sind wir alle wieder zu sehr Bedenkenträger? Deswegen, wir können ja einfach mal rüberschalten ins Ferienhaus.
Ja, genau. Ich wollte dazu noch kurz anmerken, das Thema liegt ja nicht erst seit gestern bei uns auf dem digitale Frühschoppen-Schreibtischen. Das haben wir ja schon länger, wer sich auch noch erinnert. Wir haben ja schon mal eine Folge mit Stefan gemacht, Datendrama Messenger hieß die. Da ging es dann um WhatsApp und Co. und deren Datensicherheit. Und das Thema hat sich seitdem eigentlich kontinuierlich fortgepflanzt, dass man sagt, jetzt ist auch mal ein guter Zeitpunkt, über KI zu sprechen. Ich hab da auch immer so ein gemischtes Gefühl bei KI, wo man sagt, Mensch, geil, also und ich nutze das auch mit Leidenschaft und beobachte das auch. Und wir hören mal rein, was ihr da so rüber gesprochen habt und gehen dann mit Sicherheit ein Stückchen schlauer daraus.
Ja, das hat ja geklappt. Immer wieder die lustige Schalte von Ferienhaus zu Ferienhaus, wie auch immer. Stefan macht, wie gesagt, auch gerade Urlaub in Dänemark. wenn die Folge rauskommt, ist der Urlaub schon fast zu Ende. Aber daran, lieber Stefan, wollen wir gar nicht denken.
Nein.
Ja, wir haben einfach gesagt, Mensch, lass uns doch mal drüber reden. Du warst ja schon in einer unserer ersten Folgen mal zu Gast. Damals haben wir so ein bisschen mehr über IT-Sicherheit gesprochen. Wäre sicherlich auch nochmal ein Update nötig. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wollen ja auch mal über was ganz Neues reden, und zwar KI.
Ja, auch nicht mehr so neu, ne?
Nicht mehr so neu, genau. Das Neuland ist schon lange vorbei, aber es ist genau. Ja so, seitdem ChatGPT aufgekommen ist und viele doch überrascht waren, wie schnell oder, ne, also da waren ja andere Tech-Firmen, die haben gesagt, oh, jetzt müssen wir nachziehen. Ziemliches Wirrwarr. Kannst du uns Laien einfach mal erklären, was ist künstliche Intelligenz überhaupt oder was verstehen wir darunter?
Genau, ja, ChatGPT war für uns alle natürlich eine Riesenüberraschung, weil ich glaube, damit hatte irgendwie keiner gerechnet, dass man plötzlich so einen Sprung in der ganzen Technologie sieht. Und ja, was ist künstliche Intelligenz? Also es ist ein sehr weites Feld. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt die künstliche Intelligenz. Wenn wir jetzt über ChatGPT sprechen zum Beispiel, dann reden wir dort über Large Language Models. Und da geht es einfach nur darum, dass das eine, ja, die KI
da quasi. Da musst du mir jetzt schon wieder helfen. Also was ist das?
Also die KI wird quasi mit sehr, sehr großen Datensätzen gefüttert. Ja. Im Fall von ChatGPT sind das im Prinzip alle öffentlich zugänglichen Quellen, die irgendwo zur Verfügung stehen, Bibliotheken, alles, was im Internet zu finden ist. Und das Large Language Model macht dann daraus ein Modell, was nach gewissen Wahrscheinlichkeiten einfach eine Antwort liefert. Also da ist eigentlich nicht sehr viel Schlaues bei. Es ist einfach, ja, simple Mathematik in Anführungsstrichen.
Ja, also, aber ist das denn so ein bisschen wie Google, also was wir als Suchmaschine, weil viele bringen da ja auch einiges durcheinander.
Ja, das funktioniert schon anders, weil bei einer Suchmaschine, da habe ich einen Index, da sind auch Daten erfasst und ich suche nach bestimmten Schlagworten und bekomme dann ja das Ergebnis ausgespielt, die Seite ausgespielt, wo ich etwas finde. ChatGPT kombiniert das für mich neu. Also es erfindet quasi für mich neue Antworten. Ich frage etwas und dann wird anhand von Wahrscheinlichkeiten mir eine wahrscheinliche Antwort präsentiert. Und eben neu zusammengestellt. Für mich lesbar und interagierbar. Ich kann ja auch Nachfragen stellen zum Beispiel.
Ja, es ist ja, ich habe es eben auch immer mal wieder ausprobiert und ich kann ja auch, wenn ich jetzt ein Thema habe, ich hätte es jetzt ja auch machen können, bereite mir einen Podcast vor, habe ich jetzt in dem Fall mal nicht gemacht, aber ich habe das mal so neulich mal ausprobiert zu sagen, okay, wenn ich zu einem bestimmten Thema ein Interview machen will, dann macht er mir ein komplettes Konzept. Das funktioniert ja schon, ne?
Das funktioniert, klar, das kannst du machen. Das ist halt eine Frage, wie gut du deine Frage formulierst und was deine Erwartung ist, was dort ausgegeben werden soll. Du darfst jetzt aber nicht erwarten, dass du etwas komplett Neues aus der KI, aus ChatGPT bekommst. Es ist letztendlich das Wissen, was er verarbeitet hat, wird für dich neu aufbereitet. So, und das, was du jetzt meinst, da geht es aber eher darum, dass die KI eben auch oder diese Systeme eben auch in der Lage sind, Inhalte für dich zu strukturieren und einfach mit bestimmten Inhalten vorzufüllen, um das mal so zu formulieren.
Aber wenn wir, also für mich ist es immer noch so eine Sache, die, wo ich nicht weiß, wo geht die Reise hin. Also, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine künstliche Intelligenz, das kann ich ja sogar frei nutzen, wenn ich ein Premium-Abo habe, zum Beispiel bei ChatGPT, dann kann ich noch mehr nutzen. Was ist der Mehrwert zum Beispiel?
Na, der Mehrwert im Fall von ChatGPT ist einfach ein neueres Modell, was mit mehr Daten trainiert worden ist. Die erste Version von ChatGPT, die hatte so ein bisschen das Problem, dass sie ja eigentlich nicht sehr smart ist. Wenn man ihr eine Rechenaufgabe gestellt hat, dann hat sie nicht gerechnet, sondern sie hat einfach geguckt, was ist das wahrscheinliche Ergebnis. Und da kann natürlich auch sehr viel Unsinn bei rauskommen. Oder es kommt sehr viel Unsinn bei raus bei den neueren Modellen, für die man jetzt auch Geld bezahlen muss. Die haben dann schon eine andere Verarbeitung. Die überlegen sich eine Logik, was ist die Antwort, die quasi der Fragesteller erwartet. Ermittelt vielleicht auch, ist da eine Rechenaufgabe bei, weil rechnen keine Computer, super, da braucht es keine KI für. Und versucht das Ergebnis zu analysieren. Es gibt ein Reasoning, dass die KI quasi erst eine Recherche macht und das Ergebnis analysiert und nicht einfach stumpf irgendwas ausplappert.
Um nochmal dem Thema mal so ein bisschen näher zu kommen, gibt es so Dinge aus unserem Alltag, wo wir vielleicht künstliche Intelligenz schon nutzen, ohne es zu wissen?
Überall. Ja, ja, muss man so sagen. Also in Autos, in der Navigation,
ja.
In der Medizin wird es verwendet. Also es ist, eigentlich finden wir überall KI. Man hat das ja bis vor 2 Jahren eigentlich auch nicht unbedingt KI genannt. Okay. Im weitesten Sinne ist es dann Machine Learning.
Ja.
Also im Prinzip trainierte Systeme, die eine Aufgabe, also eine spezielle Aufgabe sehr gut können und das machen sie mit trainierten Daten.
Also Medizin habe ich das neulich mal gesehen in einem Fernsehbeitrag, wo es um Krebserkennung gab. Da hat man gesagt, okay, wir haben jetzt Bilder, die wertet normalerweise ja die Ärztin oder der Arzt aus und kann sehen, okay, das könnte ein Tumor in Entstehung sein. Und die KI hat das sozusagen nochmal unterstützt.
Genau. Das ist eine, ja, eigentlich der ganz große Vorteil von KI-Systemen, dass sie auf ein ganz spezielles Thema trainiert werden können. In dem Fall geht es um die Tumorerkennung.
Ja.
Da macht man das so, dass das mit Millionen von Daten wird die KI trainiert und wird gesagt, das ist ein Tumor, das ist keiner. Ja. Und dann ist sie irgendwann so speziell auf dieses Thema zugeschnitten, dass sie das auf den ersten Blick viel besser analysieren kann, als der Mensch das könnte. Aber es betrifft eben nur ein sehr, sehr spezielles Thema. Wenn ich einer KI, die auf Tumorerkennung trainiert ist, ein Katzenbild zeige, dann wird die KI sagen, weiß ich nicht, wird nicht sagen, ist eine Katze und wird wahrscheinlich sagen, kann ich nichts mit anfangen.
Okay, aber was ich auch schon, das haben wir auch schon mal so drüber gesprochen, dass sozusagen die KI durchaus kreativ werden kann. Ich habe das mal anhand unseres Podcasts ausprobiert, habe gefragt, so nenn uns irgendwie eine Anekdote zu Thomas Krause, ne, vom, und dann kam irgendwie, ja, das ist ein lustiger Versprecher, also eine völlig wirre Geschichte, die einfach nicht stimmt.
Ja.
Wie kommt sowas?
Also gerade Systeme wie ChatGPT, Large Language Models, errechnen dir eine Wahrscheinlichkeit. Die sind darauf trainiert, eine wahrscheinliche Antwort zu geben und aber auch deine Erwartung zu erfüllen. Also deine Erwartung ist, dass du eine Antwort bekommst. Sie sind nicht darauf trainiert, dir die Wahrheit zu erzählen.
Aber ist das nicht gefährlich? Kann man das nicht anders programmieren, sage ich mal so als Laie?
Ja, das gibt, also bei neueren Modellen ist das schon deutlich besser geworden, dass die KI zum Beispiel dir auch Quellenangaben mitliefert, wo sie die Informationen her hat. Das ist eben bei neueren Modellen so, das funktioniert schon deutlich besser. Aber wenn in den Bestandsdaten, die dort vorhanden sind, zum Beispiel, du hast ja gesagt, erzähl mir was über Thomas Krause und die KI ist niemals mit Informationen über Thomas gefüttert worden, dann denkt sie sich irgendwas aus.
Ja, also war irgendwie so eine Geschichte halt nach dem Motto, es gab einen lustigen Versprecher und
genau.
Ja, das ist halt so. Nun reden wir natürlich immer, wir sind in Deutschland und wenn wir über Technik reden, dann reden wir natürlich immer auch über Probleme, also ja. Grenzen der Technik und dürfen wir das? Es ist ja der Technik relativ egal, was sie darf, sie macht es einfach oder es wird auch das genutzt, das ist ja auch das, was wir in der Vergangenheit immer gesehen haben, wenn wir technisch etwas können, dann machen wir das am Ende auch.
Ja.
Was hältst du von dieser Diskussion, die da gerade ist, zu sagen, wir müssen das regulieren oder müssen es eingrenzen oder ja, ist das überhaupt sinnvoll oder kann ich da etwas eingrenzen bzw. regulieren?
Also es ist natürlich ein schwieriges Feld. Ich bin schon der Meinung, dass es irgendwo eine Regulatorik braucht. Die EU geht das ja an mit dem AI Act, der in Vorbereitung ist. Ich finde aber auch, wir dürfen jetzt nicht anfangen, bevor wir haben gerade schon wieder den Anschluss verloren an USA und China, die weit voraus sind mit ihren Modellen. Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht einschränken, bevor wir überhaupt erstmal richtig angefangen haben damit. Das muss Grenzen geben. Es sollte bestimmte Anwendungen sollten damit nicht möglich sein oder sollten zumindest nicht gezielt entwickelt werden dürfen damit. Das sehe ich auch, aber ich finde, wir neigen oft zur Überregulierung und das sollten wir in dem Fall wirklich vermeiden, weil das schränkt auch die Forschung ein.
Und dann gibt es natürlich auch gleich wieder die Bedenkenträgerschaft, die sagen, naja, da werden auch Arbeitsplätze vernichtet, vielleicht gibt es demnächst keinen Steuerberater mehr oder Steuerberater, also die sozusagen sich um diese Sachen kümmern, Buchführung ist gar nicht mehr nötig. Wie siehst du das so, was so den Eingriff in die Arbeitswelt, der da auf uns zukommt oder die Veränderung.
Also das kommt auf uns zu, das ist ganz klar. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir jetzt über Nacht gesehen haben, dass jetzt irgendwie ganze Berufsgruppen verschwunden sind. Also das wird sicherlich ein Prozess sein. Es ist zu erwarten, dass bestimmte Jobs, die sehr, ich sag mal, Routinearbeiten folgen, dass die natürlich eher davon betroffen sind. Du hast gerade den Steuerberater erwähnt oder den Steuerfachangestellten vielleicht, der einfach nur Buchungen macht für bestimmte Sachen. Das kann man natürlich irgendwann vielleicht durch KI ersetzen, wenn man das einfach anlernen kann, weil das logische Prozesse und Vorgänge sind, die man gut automatisieren kann. Nur, die Vergangenheit hat aber auch gezeigt, dass technologischer Fortschritt nicht immer zur Vernichtung von 90% der Arbeitsplätze geführt hat. Es entstehen einfach neue Sachen. So, wir brauchen natürlich auch jemanden, der diese Systeme entsprechend füttern kann, der in der Lage ist, dort vernünftige Antworten rauszubekommen. Eine Qualitätskontrolle bei Ergebnissen, das ist beim Einsatz von KI sehr wichtig, gerade wenn das vielleicht auch im medizinischen Bereich ist. Wir können uns nicht einfach blind drauf verlassen, was die KI macht, sondern wir müssen sie irgendwie auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, betreuen. So, und zwar, was kommt rein und was kommt raus, das müssen wir bewerten, beurteilen können. Ich glaube, da entstehen neue Jobs, vielleicht auch Jobs, die wir jetzt noch gar nicht kennen.
Und es ist ja dann, wir haben ja ganz aktuell die Geschichte, wir zeichnen ja jetzt hier ja, 2-3 Tage vorher auf. Wir wollten jetzt gar nicht auf das Weltgeschehen eingehen, weil das verändert sich ja ganz, ganz schnell. Da ist dann ja, die menschliche Intelligenz nicht immer überlegen. Aber egal, das wollen wir jetzt gar nicht sagen. Aber es gab ja diesen Fall, dass Zelensky zum Beispiel etwas in den Mund gelegt wurde über KI, dass man eine Bildmanipulation oder einen Film manipuliert hat. Noch kriegen wir das ja relativ schnell aus. Aber ist da nicht auch die Befürchtung, dass sowas nachher gar nicht mehr zu unterscheiden ist? Oder?
Ja, das wird man auf jeden Fall, ja, das, also, das ist so, dass die Ergebnisse mittlerweile einfach so gut sind, dass man wirklich manchmal zweimal hingucken muss und auch ein bisschen geschulten Blick dafür und auch wissen muss, wo man hingucken muss, um solche Fakes überhaupt noch zu erkennen. Wenn sowas dann einfach in Telegram-Gruppen geteilt wird, ständig weitergeleitet wird, das guckt sich dann natürlich niemand wirklich an, was eigentlich die Quelle ist. Das ist eine Gefahr. Nur die Gefahr werden wir nicht bannen, indem wir einfach verbieten, das zu machen, weil irgendeiner wird's machen. So, ja. Und das wird immer irgendwie zur Verfügung stehen. Es gibt Forschung, Systeme, die sich damit beschäftigen, wie man quasi Bilder validieren kann, wie man feststellen kann, ob sie echt sind. So eine Art Wasserzeichen zum Beispiel.
Ja.
Und da werden wir in Zukunft eine Lösung finden müssen, die irgendwie uns eine Möglichkeit gibt, Informationen zu validieren, um die Herkunft zu validieren und festzustellen, wo kommt das eigentlich her. Das ist im Moment ein offenes Feld. Das ist klar, da gibt es nicht allzu viele Ansätze im Moment. Aber wir müssen irgendwo hinkommen, Informationen mit einem Wasserzeichen, mit einem Fingerabdruck zu versehen, irgendeine Art, die uns eine Echtheit bestätigen kann.
Fasziniert dich das als ITler, was da jetzt gerade passiert? Also wenn man jetzt mal den Stefan von vor 2-3 Jahren gefragt hätte, was da jetzt geht, bist du da selber auch erstaunt oder sagst du, nö, hätte ich schon so gedacht?
Nee, hätte ich so gedacht nicht. Es überrascht mich auch. Ich bin eben auch Softwareentwickler und ich habe gesehen, was in den letzten 2 Jahren, wie sich das einfach verändert hat. Wie Software ist nun mal so, also eine Programmiersprache folgt einfach logischen Prinzipien. Und man muss einfach sagen, im Prinzip ist jeder Code wahrscheinlich schon mal irgendwie geschrieben worden auf der Welt.
Ja.
Und das kann gerade ChatGPT und andere Anbieter auch extrem gut, ich sag mal, verarbeiten. Wenn ich eine Anfrage stelle, Routine-Sachen, die ich einfach in der Softwareentwicklung regelmäßig mache, das gibt mir, ja, ich sag mal, zu 99% ausführbaren, funktionierenden Code aus. Für kleinere Aufgaben. Also ich kann jetzt keine komplexe Software einfach nur über eine Beschreibung erstellen, noch nicht. Aber dass das in dem Ausmaß so funktioniert, das hat mich doch etwas überrascht.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, das entwickelt sich ja. Und ist es denn auch, ich wieder laienhaft, entschuldige bitte, aber kann ich auch so eine KI am Ende sich selbst weiterentwickeln vielleicht und sagen, ich will jetzt nicht sagen, zu einem denkenden Wesen werden, aber am Ende sind wir ja, wenn man mal so ganz technisch auf uns Menschen guckt, wir haben ja auch nur einfach ein paar Neuronen, also ein paar Milliarden Neuronen, die miteinander verbunden sind im Gehirn. Letztendlich ist sowas ja auch nur, in Anführungsstrichen, nur Technik. Oder also ist das jetzt, weißt du, was ich meine? Ja, das ist jetzt zu philosophisch. Also letztendlich ist sowas doch alles nachbaubar irgendwann.
Nein, ja, vielleicht, aber das sehe ich auf absehbare Zeit. Also vielleicht überrascht uns auch wieder der technische Fortschritt, dass das aus irgendeinem Grund irgendwie einen revolutionären Ansatz gibt, der das möglich machen könnte. Im Moment, nach meinem Stand, sieht die Forschung das so aktuell nicht.
Ja.
Das ist so eine Superintelligenz, die es scheitert an Gefühlen zum Beispiel, ja, okay, die ein Mensch hat, Kreativität. Wir haben im Moment, das eine sind diese ChatGPT, Large Language Models, die einfach nach Wahrscheinlichkeit durch antrainiertes Wissen irgendwas nachplappern, um das mal ganz platt zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir KIs, die zum Beispiel Bilder erkennen können. Ne? Also ist eine Katze oder ist ein Hund.
Genau, ja.
Aber funktioniert auch immer nur mit den Daten, mit denen sie antrainiert worden sind. Und die KI denkt sich nicht einfach aus, morgen lerne ich aber noch, wie ein Vogel aussieht, sondern das muss ich ihr schon sagen.
Okay, das ist
also sie entwickelt sich nicht aus einem inneren Antrieb zu einem bestimmten Ziel weiter. Und das sehe ich auch ehrlich gesagt in den nächsten Jahren.
Also glaubst du, dass die Technik, also wenn wir es jetzt mal so wieder laienhaft ausdrücken, diese ganze Technik, weiter unser Knecht ist? Oder kann, also du weißt, das geht jetzt Richtung Science Fiction, ne?
Ja, genau.
Zu sagen, wenn ich jetzt mal so rein philosophisch sage, ach, würde sich eine KI irgendwann sagen, weißt du was, der Mensch ist aber echt nervig hier auf der Welt. Den müssen wir einfach, ne, es gibt ja so diese Science Fiction Schreiber, die sagen, ja, ne, vielleicht sagen sie irgendwann, der Mensch muss weg, weil der macht die Umwelt kaputt und so weiter. Die Gefahr siehst du nicht ernsthaft.
Nein, das sehe ich im Moment ehrlicherweise
nicht. Im Moment
ist
immer wieder.
Ja, das ist natürlich Science Fiction. Im Moment, man weiß natürlich nicht, was für technologische Sprünge jetzt aus irgendwelchen Gründen doch irgendwie schneller kommen, als man das erwartet. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Man darf die Gefahren trotzdem nicht unterschätzen. Die KI, gerade zum Beispiel, wenn man sie dazu benutzt, Computersysteme zu attackieren zum Beispiel, sie kann ja in sehr kurzer Zeit einfach neu kombinieren und immer sich wieder was anderes ausprobieren. Das kann sie schon, wenn ich sie auf ein bestimmtes Ziel hin ausrichte und sage, probier mal das so lange aus, bis es funktioniert zum Beispiel. Dann kann sie eben bestimmte Attacken, bestimmte Angriffe immer wieder mal ausprobieren. Das kann natürlich sein. Aber sie wird sich niemals verselbstständigen und sagen, ja, wenn ich das heute geklappt hat, dann mache ich morgen was anderes. Das wird die KI nicht machen. Das müssen immer schon Menschen auslösen. Also ich sehe das, sehe dieses Science-Fiction-Szenario im Moment nicht.
Also das wollen wir dann auch jetzt mal abhaken, aber trotzdem ist es faszinierend, also ich habe es einfach mal so ausprobiert, wenn man ein Gespräch mit der künstlichen Intelligenz anfängt, das ist schon interessant und es ist schon erstaunlich, finde ich, oder? Also was da geht.
Ja, das ist erstaunlich und das ist auch das, was uns so fasziniert daran, das macht dieses Thema aber nicht weniger schlau. Das ist eben genau die Erwartung, die du hast, du fragst etwas und das System rechnet dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus, was könnte der Satz sein, den du erwartest oder was würde in diesem Kontext irgendwie sinnvoll sein. Und deswegen kommt dir das so vor, als wenn du mit jemandem redest, der mit dir ein Gespräch führt. Mhm. Aber letztendlich ist es immer irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Und in Deutschland oder ist das EU, ich weiß jetzt gar nicht, ist das rechtlich, sind die auch sehr höflich? Und ich habe so das Gefühl, da wird auch sehr auf moralische Sachen geachtet oder ist das Quatsch? Bin ich da nicht weit genug gegangen?
Na, ich glaube, das ist Quatsch. Okay. Ich neige auch manchmal dazu, Bitte und Danke zu sagen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die KI dazu verleitet, mir bessere Antworten zu geben. Ich glaube, bei der KI von Elon Musk von XAI, die kann man sogar in so einen Pöbelmodus versetzen, glaube ich.
Kein Wunder.
Nein, also ich denke nicht, dass das irgendeinen Einfluss hat, nein.
Wie ist das in der Praxis? Wie für dich als ja IT-Unternehmer, wie setzt du jetzt schon KI ein?
Also ganz gezielt in der Programmierung. Mhm. Auf jeden Fall, das spart an vielen Stellen, gerade routinierte Sachen, die man vielleicht immer wieder mal macht, oder wo es darum geht, Eingabedaten zu strukturieren und nach einem bestimmten System zu verarbeiten. Da kriegt man schon sehr, sehr nützliche Vorschläge raus, wo man früher oft seitenlange Dokumentation wälzen musste. Das kriegt man heute oft innerhalb von weniger Sekunden über eine Anfrage raus. Dort auf jeden Fall. Und bei vielen Sachen benutzen wir es einfach unterbewusst oder vielleicht gar nicht so aktiv. Zum Beispiel, wer DeepL kennt, für Übersetzungen zum Beispiel, da steckt KI hinter, Rechtschreibkorrekturen. Wer viel mit Bildern arbeitet, einfach einen Hintergrund entfernen irgendwo oder
das geht
einen Schatten wegmachen, ja. Das geht eben alles über KI und viele benutzen es und ja, manchen ist es, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es sowas ist.
Wenn ich jetzt als Journalist damit arbeite, ich habe es auch mal natürlich probiert, um mal zu sehen, wie geht das, wenn ich damit schreibe mir mal einen Online-Artikel zu dem und dem Thema, dann war ich aber doch ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen enttäuscht, weil das doch sehr hölzern ist, was er da schreibt. Ist das, weil es einfach noch in den Kinderschuhen steckt? Oder ist das auch bewusst so gemacht? Oder entwickelt sich das gerade? Also
ich denke eher, dass das ein Thema deines Prompts, also deiner Eingabe gewesen
ist. Okay, ja.
Okay. Man kann schon sehr gezielt sagen, was man möchte. Also du kannst zum Beispiel sagen, schreib mir das in dem Stil von einem literarischen Text aus dem 18. Jahrhundert.
Okay.
Und dann wirst du auch eine Antwort bekommen, die sich stilistisch an diesen Merkmalen orientiert. Und das ist schon eine Frage, das ist das, was ich vorhin meinte, dass du brauchst eben auch jemanden, der sich damit auskennt und beschäftigt. Was gebe ich sinnvollerweise ein, um die Antwort zu bekommen, die ich brauche? Und das muss man einigermaßen geschickt formulieren. Und dann kriegt man auch das in dem Stil, in dem man das haben möchte.
Es wird, glaube ich, sehr viel verändern. Hast du, wenn wir mal die Glaskugel mal in die Hand nehmen und sagen, wo kann das, machen ja oft den Fehler, dass wir linear denken und denken, jetzt haben wir das Smartphone, dann kommt das nächste und dann wird das vielleicht noch größer oder keine Ahnung. Was denkst du, wird diese Sache vielleicht, wenn deine Tochter, die ist jetzt 4, wenn die 15, 16 ist, also in 10, 12 Jahren, welche Möglichkeiten haben wir da? Oder sind wir da bin ich da wieder zu sehr auf Science Fiction aus?
Ja, ich finde, es ist sehr schwer zu prognostizieren, was da kommt, weil die meisten von uns haben auch ChatGPT vor 2, 2,5 Jahren ja nicht kommen sehen. Und das weiß wahrscheinlich im Moment auch niemand so genau. Was halt ein Fakt ist, wir haben immer stärker, also die Leistungen unserer Computer und Rechenzentren werden immer größer, die können immer mehr Daten verarbeiten. Die Modelle werden immer besser werden, ganz klar. Mhm. An irgendeiner Stelle werden wir an ein Limit kommen, weil es einfach keine Daten mehr zu verfüttern gibt. Das müssen ja immer Sachen sein, die ein Mensch geschrieben hat. So, und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir KI mit KI-generierten Daten füttern und das wird sicherlich nicht zur Qualitätssteigerung beitragen. Ich denke aber, wo es viel, viel besser werden wird und wo wir Anwendungen schnell sehen werden, ist zum Beispiel sowas wie simultane Übersetzung im Telefon.
Ja, okay.
Dass ich etwas reinspreche und auf der anderen Seite kommt es unmittelbar, ohne Verzögerung, schon in einer anderen Sprache an. Und dadurch, dass wir ja auch mittlerweile Stimmen einfach ja simulieren und editieren können, kommt es ja vielleicht auch in meiner eigenen Stimme bei meinem Gegenüber in einer anderen Sprache an. Das sind zum Beispiel Anwendungen, die würde ich sehen, die wir, glaube ich, relativ zügig sehen werden. Ich denke auch, dass in der Medizin das und in der Forschung uns sehr große Fortschritte machen kann. Medizin ist oft viel im Labor, viel ausprobieren, irgendwelche Eiweißzusammensetzungen, welche Moleküle auszuprobieren. Und ich denke, dass in diesen Anwendungsbereichen wird die KI uns sehr, sehr viel helfen können, einfach große Versuchsreihen in viel kürzerer Zeit aufzubauen und einfach statistisch auch schon mal auszuwerten, ohne dass wir alles ausprobieren müssen.
Also Dolmetscher ist auf jeden Fall ein Beruf, wo man sagt, guck mal, ob du doch eine Umschulung machst.
Ja, also Dolmetscher, da würde ich mich jetzt die nächsten 30 Jahre nicht mehr drauf verlassen. Das Gleiche gilt aber auch für Texter, die einfach mal irgendeinen Werbetext schreiben. Natürlich geht es da auch immer um Kreativität, aber ich muss ja nicht für jede kleine Werbung jetzt immer die Superkreativität haben. Und das gilt eben auch für Bildgenerierung oder Übersetzer. Für die allermeisten reicht das, was uns ChatGPT als Übersetzung liefern kann für einen Text, einfach aus. Und dann kann da ein Native Speaker nochmal drüber lesen, macht 3 Korrekturen. Da wird es wahrscheinlich kein Übersetzungsbüro mehr brauchen in Zukunft.
Aber ist da nicht auch, ich weiß, ich will jetzt auch nicht wieder immer, das ist typisch deutsch, diese Skepsis, weil wir können es eh nicht ändern und es wird kommen und wir müssen da deal with it. Aber es ist eben dieses zu sagen, wir mussten früher noch irgendwie sagen, okay, der alte Spruch zu sagen, du hast nicht immer einen Taschenrechner später dabei, hat uns unser Mathelehrer, glaube ich, jedem von uns gesagt, doch, habe ich inzwischen. Jetzt geht es ja so weit zu sagen, okay, ich kann jetzt, wir waren gerade oder sind gerade in Dänemark, ich kann ja auch simultan über, oder ich komme ja mit Englisch über, klar, kann man auch sagen, aber irgendwann brauche ich ja im Grunde gar keine Sprache mehr zu lernen, weil das kann ja die Maschine für mich machen. Ja, ich sage so ganz platt, wir werden immer dümmer, also wir müssen ja gar nichts mehr lernen. Oder ist das jetzt zu fatalistisch?
Ich glaube, das ist zu fatalistisch. Und das, wenn man das vor einer Generation zurück, zwei zurück und sich mit den Großeltern unterhält und mit den Eltern, die haben immer schon gesagt, ja, ihr lernt ja alle nichts mehr mit dem Taschenrechner, das ist das beste Beispiel.
Richtig, ja.
Der Unterricht selbst wird sich ja auch verändern dadurch. Also als ich Abitur gemacht habe, da kamen so die ersten Rechner auf, die komplette Formeln lösen konnten, die Integrale lösen konnten, Differentialrechnung lösen konnten. Das nimmt dir natürlich die Schritte ab, diese ganzen Formeln einzeln aufzulösen und alles auswendig zu lernen, wie muss ich das umstellen, damit es funktioniert. Es nimmt mir aber nicht die Denkarbeit ab, wann ich diese Sachen wie einsetzen muss. Und dahingehend haben sich die Abituraufgaben damals so verändert, dass der bloße Einsatz des Taschenrechners mir die Aufgabe nicht gelöst hat, weil der Weg dort überhaupt hinzukommen, richtig, dass ich etwas in den Taschenrechner eingeben kann, der entscheidende war und nicht das Auflösen der Formeln selbst. Und das wird jetzt ähnlich sein. Wir werden auch dort, das wird sich verändern müssen. Also das darf halt nicht da sein. Natürlich, das wird für Lehrer immer schwieriger werden, wenn ich da eine 10-seitige Hausarbeit abgeben soll über eine textliche Interpretation von irgendeinem Werk. Das wird wahrscheinlich die Mehrzahl der LehrerInnen nicht mehr unterscheiden können, ob ich das geschrieben habe.
Ich habe gerade echt das Bild vor Augen, wie mein, keine Ahnung, junges Ich da sitzt mit einem Taschenrechner und denkt, der bringt mir auch nichts. Der hilft mir jetzt auch gar nicht.
Hilft dir nichts.
Auf jeden Fall muss ich alles so eingehen, ja.
Ich war früher beim Buchlesen auch immer sehr faul. Ich habe mir Interpretationshilfen dann geholt. Dann brauchte ich das Buch nicht lesen und konnte dann schon direkt wissen, worum es eigentlich geht. Und wie ich das zu interpretieren habe, musste ich mir keine Gedanken mehr machen. Letztendlich ist das, was den Schülern heute zur Verfügung steht, einfach eine Fortschreibung des Ganzen.
Das ist eben aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Kreativität. Warum wird das eingebaut? Also, wenn ich jetzt ChatGPT nach etwas frage, oder wir sagen immer, ChatGPT, es kann doch irgendein anderes Programm sein, aber das ist jetzt im Moment so das bekannteste. Ja. Der wird dann kreativ. Also, denkt sich Sachen aus. Ist das, ich glaube, du hast es schon beantwortet, aber ich habe es nicht ganz verstanden, glaube ich. Warum ist sowas drin? Das ist doch irgendwo ein Fehler, weil ich könnte doch als Programmierer sagen, sowas soll er eben nicht machen. Der soll sich wirklich an Fakten halten. Der soll wirklich immer einen Faktencheck machen und so weiter. Und er erzählt dann irgendeinen Quatsch einfach. Also denkt sich was aus. Ne? Also,
ja, das kann man schon machen. Und in den neueren Modellen ist es auch so, dass gibt zum Beispiel Perplexity, es ist noch eine KI, die nach ähnlichem, im Prinzip auch über angelernte Modelle arbeitet. Da kriegt man immer die Quellenangaben dazu. Da steht dann ganz genau, wo diese Information herkommt, das kann man auch anklicken, dann kann man auch auf die Website gehen zum Beispiel und kann sich das angucken, kann nochmal gucken, ob die KI das überhaupt richtig interpretiert hat, was dort steht. Das kann ja auch mal sein, dass das irgendwie ein Missverständnis ist zum Beispiel. Okay. Und auch von OpenAI, also ChatGPT, das aktuelle Modell, das hat so eine richtige ich glaube, die nennen das sogar Recherche-Funktion. Das dauert auch, so eine Anfrage dauert dann auch nur eine Viertelstunde. Dann kriegt man ein relativ langes Ergebnis, aber inklusive Quellenangaben und wo diese Informationen herkommen. Also man begegnet dem schon. Ich glaube, bei den ersten Modellen, ChatGPT 3, 3.5, da ging es tatsächlich eher um dieses Beeindruckende mit, ich kann mit der Maschine interagieren, als wenn es ein Mensch wäre. Ja. Und darauf sind sie trainiert worden. Einfach immer eine schlüssige Antwort zu geben und nicht zu sagen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon die Idee gewesen.
Blicken wir jetzt so langsam zum Schluss nochmal in die Glaskugel. Was glaubst du, wie lange werden wir unser Smartphone noch benutzen in der Form, wie wir es jetzt machen? Wird sich da auch was verändern? Ich meine, es gab ja mal diese Brillen, die haben sich irgendwie, glaube ich, nicht so durchgesetzt. Wo ich sage, so Datenbrillen.
Ja.
Was glaubst du, was wird so unser Tool der Zukunft sein?
Ja, ist auch schwer zu beantworten. Bei den Smartphones sieht man aber irgendwie, also man hat das Gefühl, die sind irgendwie ausentwickelt. Also wenn ich mir die letzten iPhone-Generationen angucke oder von Samsung die Geräte, es kommt ja nicht mehr viel Innovation in die Geräte. Also bessere Kameras und dann nochmal ein paar Megapixel und nochmal ein bisschen schneller. Und jetzt haben sie alle irgendwie ein KI-Chatbot integriert. Aber es ist ja nicht so, man sagt, das ist jetzt eine wirkliche Innovation. Ja. Von daher, ich denke, es wird etwas geben. Ich glaube, gefunden hat es noch keiner. An diese Brillen glaube ich nicht.
Nee.
Selbst Tim Cook von Apple, der CEO von Apple, der hat das Ding bei der Präsentation nicht mal aufgesetzt, weil er, glaube ich, vermeiden wollte, wenn das Teil floppt, dass er ewig mit dieser Brille auf irgendwelchen Bildern drauf ist. Weil die, glaube ich, selber nicht dran geglaubt haben. Und wenn wir ehrlich sind, niemand wird mit so einem Gerät auf dem Kopf in der Gegend rumlaufen. Vielleicht ändert sich das, wenn das kleiner wird, wenn das wirklich eher wie eine echte Brille aussieht. Facebook beziehungsweise Meta arbeitet an sowas. Vielleicht ist das die Zukunft. So richtig vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht, aber ich.
Aber so Implantate, das ist noch zu weit weg, ne? Also, dass wir sagen, dass wir uns irgendwie mal so eine Art Ohrring haben und der verbindet sich mit unserem Gehirn. Ich weiß, das ist jetzt wieder Science Fiction, wollten wir auch nicht, aber so dieses, was ich immer so, ich bin ja nun absolut nicht, also, ne, kein technisch versierter Mensch wie du oder der diese Vorstellungskraft hat. Aber ich denke dann wirklich, da bin ich natürlich auch versaut durch Science Fiction und denke, okay, vielleicht sind Sachen, die irgendwann entwickelt werden. Also wie damals dieser Kommunikator bei Star Trek, der später dann dieses Handy war von Motorola, glaube ich.
Ja, genau.
Vor 20 Jahren. Ne? Ja. Also, so, dass man inspiriert ist durch Science Fiction und sagt, okay, lass uns das irgendwann machen.
Also gerade die Star Trek Folgen, die zeigen ganz gut, wo sich das hinentwickelt hat. So, ja. Du hast gerade den Kommunikator schon besprochen. Ja. Das ist genau das, was dann eben später auch gekommen ist. Das sieht ja genauso aus. Wenn man sich das anguckt, die haben Tablets in der Hand, haben Touch-Displays. Zum Teil arbeiten sie bloß mit Fingergesten. Das sind ja alles Dinge, die funktionieren heute. Also ich glaube, sich Science-Fiction anzugucken und zu überlegen, könnte das in Zukunft funktionieren, ist schon eine Möglichkeit, vielleicht eine Idee davon zu bekommen, wo sich das hinentwickeln könnte, sehe ich auch so. Ich habe im Moment keine Fantasie, was ein Smartphone, vor allem mit dem Funktionsumfang, mit dem wir sie nutzen, aktuell ablösen können. Natürlich Brillen, um irgendwie Fotos zu machen, mir irgendwas anzugucken. Ja, aber viele bezahlen mit den Handys. Wie soll das mit einer Brille gehen? Da brauchen wir vielleicht eher eine Lösung, dass irgendwie, keine Ahnung, dass ich einen Iris-Scanner an der Kasse habe, mit dem ich bezahle.
Auch da
die Frage, ob ich das möchte, dass das in irgendwelchen Datenbanken solche Merkmale, persönliche Merkmale von einem gespeichert werden. Das wird sich zeigen. Also vieles ist denkbar, aber ich glaube nicht, dass sich im Moment da irgendetwas herauskristallisiert, wo man sagt, das ist der Favorit auf die Ablösung des Smartphones.
Dann weiß ich ja, Stefan, dass du ein eher optimistischer Mensch bist und auch dazu neigst, nicht immer Bedenken zu haben. Trotzdem würde ich dich gerne zum Abschluss noch mal fragen, bevor wir zu deinem Umtrieb kommen, wenn du mal sagst, in Prozent, also es gibt einmal zu sagen, ich sehe es bedenklich, was da auf uns zukommt. Wenn jemand ein ganz großer Pessimist ist, hat er 100% Bedenken, 0% Hoffnung, was die technische Zukunft angeht. Wie würdest du es aufteilen in Prozent? Also wie viel bist du optimistisch, dass uns das weiterbringt und dass das toll für uns ist und uns eine schöne Zukunft bringt? Oder wie viel Prozent, also wenn du es mal gegenhältst, also positiv Technik oder negativ?
Ganz klar 100%.
100% positiv.
Ja, 100. Also, okay, vielleicht streiche ich es ein, vielleicht nehme ich 1% weg. Vielleicht
99,
ich mach 99, nehme ich 1% weg.
Ja.
Natürlich besteht das Risiko, dass mit jeder technischen Innovation auch irgendwie falsche Sachen gemacht werden können. Das besteht aber bei jeder technischen Innovation. Und ich sehe da ganz klar die Vorteile, muss ich.
Okay.
Das wird eine bessere Zukunft uns bringen. Ich sehe da nicht diese ganzen Gefahren und
keine Angst haben.
Schwarzmalereien. Man muss davor keine Angst haben. Und ja, also ganz klar positiv. Ich verstehe die Bedenken, die muss man auch ernst nehmen, man muss auch erklären. Und man sollte, wo es wichtig ist, auch regulatorisch eingreifen können. Also was wir zum Beispiel, um das ganz klar zu sagen, wie es in China zum Beispiel gibt, diese Social Scoring Systeme, die anhand von maschinell verarbeiteten Daten dich in irgendeine Schublade stecken, ob du jetzt auf Parteilinie bist oder nicht, ohne dass das auch nur irgendeine Art von Überprüfung stattfinden kann oder Kreditwürdigkeitsentscheidungen, die auf Merkmalen basieren, die wir vielleicht überhaupt nicht überblicken, weil das irgendeine Entscheidung in so einer Box getroffen wird.
Das ist ja heute schon habe, ne? Wenn du in einem bestimmten Stadtteil wohnst, kann das dein Rating ja schon runtersetzen.
Ja, wobei die Algorithmen ja, also der Unterschied ist, dass das algorithmusbasiert ist. Also das, da wird einfach statistisch erfasst, wenn ich in dem Stadtteil wohne, ist die Auswahlwahrscheinlichkeit höher, als wenn ich in einem anderen Stadtteil wohne. Bei einer KI haben wir oft ein Problem, dass wir den Teil zwischen der Eingabe und der Ausgabe nicht nachvollziehen können.
Okay.
Die sind trainiert, das Modell hat sich über diese künstlichen Neuronen quasi verknüpft. Und es ist von außen sehr schwer zu erkennen, warum das System diese Entscheidung getroffen hat. Und da wird es kompliziert, weil wir natürlich auch so mit Dingen zu tun haben, zum Beispiel mit, dass wir der KI über das Training aus Versehen irgendwie einen Bias mitbringen, irgendwie eine Neigung zu irgendetwas, weil wir sie, blöd gesagt, mit rassistischen Daten gefüttert haben zum Beispiel. Oder bestimmte Gruppen einfach positiver dargestellt werden als andere Gruppen oder Männer, denen Frauen bevorzugt werden zum Beispiel. Und wenn wir quasi in den Daten schon so eine Fehlinformation antrainieren oder der KI eintrainieren, dann trifft sie eben auch Entscheidungen auf dieser Basis. Mhm. Und da wird es natürlich dann schwierig nachzuvollziehen, warum ist das jetzt eigentlich passiert? Warum hat die KI diese Entscheidung getroffen? Und das muss man schon im Blick behalten, ja.
Aber trotzdem halten wir fest, 99% Optimismus, was diese technische.
Ich bleib bei meinen 99%
sehr gut.
Optimismus und
dann wäre jetzt noch Zeit für deinen Umtrieb der Woche. Du bist im Urlaub und ich glaube, wir brauchen jetzt keine KI, um zu wissen, dass wir gleich noch einen schönen Rotwein trinken werden. Aber kommen wir zu deinem Umtrieb.
Genau, ja, mein Umtrieb ist ehrlicherweise im Moment die politische Lage, die wir so vorfinden, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auf die Welt bezogen. Wir haben gefühlt, irgendwie alle drei Tage kommt aus den USA irgendwas anderes. Und was mich einfach stört, wir haben jetzt eine Initiative gesehen aus Frankreich und aus Großbritannien, die sich mit der Ukraine beschäftigen. Und wir sind in Deutschland aktuell einfach völlig handlungslos.
Ja.
Wir können nichts machen. Wir haben keinen gewählten Bundeskanzler. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung. Wenn sich das alles noch bis Ostern hinziehen soll, dann wird einfach alles an uns vorbeigehen und wir tauchen da gar nicht auf und das finde ich im Moment sehr bedenklich und ich würde es wirklich begrüßen, wenn sich jetzt alle demokratischen Parteien kurzfristig an den Tisch setzen, zumindest erstmal eine Regierung stellen.
Also du meinst jetzt einfach, wir wählen jetzt mal einen Bundeskanzler und gucken danach. Also wir sagen, wir wählen jetzt Friedrich Merz, vielleicht auch zusammen mit den Grünen, mal komm, du kriegst jetzt unsere Stimmen.
Genau.
Du brauchst ein Mandat, um jetzt auch mit Trump und seinen Kollegen dort zu verhandeln.
Genau, richtig. Ja. Damit wir überhaupt erstmal in eine handlungsfähige Position wieder kommen. Und gerade Trump mit seinen ganzen Zöllen und das Thema, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, KI, es kommen viele Sachen aus den USA, das ganze Thema Cloud, das sind alles amerikanische Anbieter. Wir sind sowas von abhängig und wir müssen irgendwie ins Handeln kommen. Und das ist so ein bisschen mein Umtrieb, dass wir im Moment einfach handlungsunfähig sind. Wir schweben da einfach so mit und nichts passiert.
Danke, lieber Stefan, dass du dir Zeit genommen hast im Urlaub. Das ist nicht selbstverständlich. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, das war das kleine Gespräch mit Stefan Köhler. Sein Umtrieb, Thomas, wir kommen ja auch gleich zu deinem Umtrieb, aber ich möchte einfach bei Stefans Umtrieb direkt ansetzen, wenn ich darf. Weil er hat ja jetzt eben, sein Umtrieb war ja, dass wir keine funktionierende Regierung haben. Wir haben ja in dieser Folge auch mal ganz bewusst auf aktuelle politische Ereignisse verzichtet, weil wir wissen ja, es kann sich ständig was ändern. Also Herr Trump haut ja im Stundentakt neue Sachen raus, wenn er nicht gerade Golf spielt. Ja. Gut, aber und Stefans Umtrieb ist ja halt dieses zu sagen, ja, wir brauchen jetzt ganz schnell einen neuen Kanzler und das wird dann eben Herr Merz sein. Und an diesen Umtrieb sozusagen baue ich so ein bisschen an. Ich bin wirklich auch der Meinung, wir sollten da jetzt gar nicht die Koalitionsverhandlungen abwarten, weil dann wird es wahrscheinlich Ostern oder später, auch wenn sie sich ja in unfassbarer Geschwindigkeit annähern. Die Schuldenbremse ist ja jetzt ja weg. Ich glaube demnächst, ne? Keine Ahnung, werden wir alle mit. Ja, egal. Aber ich glaube, es wäre gut mit der alten Regierung, also mit der alten Mehrheit, wenn sie jetzt schon, so Stand heute, wollen sie ja sogar noch die Schuldenbremse sozusagen aufheben mit dem alten Parlament. Da brauchen sie die Zweidrittelmehrheit. Ich glaube, es wäre jetzt schlau, Merz zum Kanzler zu wählen mit den Stimmen der CDU, der SPD und den Grünen. Einfach sagen, wir machen das, du kriegst jetzt das Mandat von uns und wir verhandeln danach. Es ist jetzt so ein, ich will nicht von Notstand sprechen, aber jetzt muss echt eine handlungsfähige Regierung hin. Und ob man dann vielleicht irgendwann sagt, vielleicht brauchen wir doch einen anderen Kanzler, ist eine andere Geschichte. Aber das wäre so mein Umtrieb zu sagen, lasst uns jetzt handeln. Die demokratischen Parteien müssen jetzt zusammenstehen und ganz schnell eine Regierung aufstellen und dann verhandeln. Klingt erstmal komisch, aber ich denke, das gibt jetzt so wichtige Dinge, die müssen ganz schnell angepackt werden. Ja, das werden wir an
Umtrieb. Es geht jetzt um Handlungsfähigkeit, das ist korrekt. Und dafür, dass die, natürlich darf man hier nicht vergessen zu erwähnen, dass das räudige Verhalten der CDU, dass sie sagt, Schuldenbremse nicht lockern, bla bla bla, und jetzt ist das alles Schnee von gestern. Ja. Das wollen wir dann auch nochmal erwähnen, dass das ja auch... Ja, andere schon die Idee vorher hatten und das, naja, egal. Ja, das ist dein Umtrieb?
Das ist mein Umtrieb, im Grunde zu sagen, okay, lass uns jetzt handeln. Auch ich persönlich, weißt du, ich habe Herrn Merz immer kritisch gesehen, aber demokratisch müssen wir anerkennen, es haben ihn etwa 28% gewählt, das ist die stärkste Partei. Er hat das Mandat und er kann es ja mit der SPD machen, und die Grünen, aus meiner Sicht, würden sie gut daran tun, ihn jetzt mitzuwählen und zu sagen, komm, machen wir das jetzt so. Abwählen kann man ihn dann immer noch, also ich sag's mal ganz hart, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir vorankommen und nicht die AfD weiter stärken. Das geht nicht.
Ja, dann warten wir mal ab.
Ja.
Mein Umtrieb ist eigentlich ganz einfach, und der setzt sich einfach nur daraus zusammen, dass ich sag, ja, es ist so dieses alte Leute-Gelaber, es ist so wichtig, gesund zu sein.
Ja.
Gesundheit ist das Wichtigste, ja, ist es auch, und es gibt aber auch noch andere Faktoren natürlich, die ein Leben beeinflussen, aber ich habe das jetzt wirklich gerade gemerkt, wenn man wirklich so da niederlegt und nicht so kann, wie man will, oder denkt, naja, das wäre ja mal ganz schön, so mit ein bisschen leichten Fieber im Bett zu liegen und Fernsehen zu gucken, ein bisschen verwöhnt zu werden und umsorgt zu werden. Nee, das ist einfach scheiße, und das ist nur, in Anführungszeichen, nur eine Grippe, und es gibt so viele Leute, denen es so dreckig geht, die chronische Schmerzen haben und so, und man denkt, nee, das ist einfach nicht schön, krank zu sein. Und dann zu sagen, dieses Gefühl, ich habe ja in meiner Jugend mir auch häufiger mal das Bein verknackst oder so, und das Gefühl danach, wieder gehen zu können, autark zu sein, am Leben teilnehmen zu können, dann merkt man erst, wie dankbar man ist. Und ich möchte jetzt nicht zum wandelnden Kalenderspruch, ja, dankbar zu sein für jeden Tag und all die Scheiße, das kann ich auch nicht hören, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich rede vielleicht auch jetzt noch in wirren Fieberzungen, aber so einfach dieses schöne Gefühl, wieder auf dem Weg der Besserung zu sein und keine Schmerzen zu haben und sich einfach gut zu fühlen, das ist schon viel wert. Und das gilt für den Körper, aber auch für den Geist.
Genau.
Ja. Da bin ich wirklich froh. Und das ist dann wirklich mein Umtrieb zu sagen, das ist dann doch schön, auch wieder durchatmen zu können und am Leben teilnehmen zu können.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, Thomas, dann weiterhin gute Besserung. Sieh zu, dass du schnell wieder auf die Füße kommst.
Jawohl.
Und
Naja, der Trick daran ist, schnell wieder auf die Füße zu kommen, ist nicht schnell auf die Füße zu kommen.
Oder also so,
dann
ja.
Zu sagen auch, ne, dass man, wenn ich mich jetzt zum Beispiel volle Power jetzt ins Wochenende reinschmeißen würde und ganz viel, ich werde es wahrscheinlich auch machen, aber eigentlich müsste ich jetzt noch bis Sonntag im Bett bleiben, so ein bisschen ruhiger machen und so. Aber das wird schon schief gehen. Aber ne, dieses, natürlich kommt man, ich glaube, man kommt schneller auf die Beine, wenn man langsamer macht. Aber das muss ja jeder selber auch in sich reinspüren, wie stark kann er das und so. Ne? Nur wenn man es dann mit Tabletten natürlich betäubt, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Aber das muss jeder selber wissen. Wir sind ja
jetzt alle ruhe ich noch ein bisschen aus.
Und genau, ich ruhe mich aus, und ihr macht auch noch ein bisschen schön Urlaub in Dänemark auf Rømø. Das ist ja auch wirklich eine wunderschöne Insel.
Das
kann man ja auch mal ein bisschen Werbung machen für die alte Heimat. Das ist ja auch ganz toll.
So ist das.
Bis genau, bald. Und das war's schon, und wir sagen Tschüssing.
Tschüss.
Drei.
Vier.
Fünf.
Sechs.
Sechs.
Sieben.